Aufgeschnappt, der Podcast von Der Hund.
Hallo Hans, herzlich willkommen im Der Hund Podcast. Freue mich total, dass du heute dabei bist.
Ja, danke für die Einladung.
Hans Brings ist heute mein Gesprächspartner. Wir haben uns kennengelernt bei einem Dreh im Tierheim München. Also du bist Cheftrainer im Tierheim München, bist da für die Tiere zuständig, bist auch für die Trainer, bist für die Pfleger zuständig. Und hast aber auch deine eigene Hundeschule, die Hundeschule Wauschlau in München. Erzähl mal, wie kamst du zu deinem Job als Hundetrainer, aber vor allem auch zu der Arbeit mit Tierheimhunden? Das ist ja doch nochmal was ganz Besonderes, was ganz anderes und auch was sehr, sehr Herausforderndes, finde ich.
Ja, durchaus. Also angefangen ist das Ganze so in den Mitte der 90er Jahre. Ich kam dort nach Bayern. Und mit meinem ersten verhaltensoriginellen Dobermann, ich wusste wirklich nichts von Hunden. Ich bin da wirklich sehr unbedarft rangekommen an die Hundeszene durch meine damalige Freundin und war völlig unbefleckt. Und der Hund war echt anderen Hunden gegenüber aggressiv, aus heutiger Sicht würde ich sagen, ein echter Raufer und ich brauchte Hilfe. Nun bin ich hier zu einem Hundeverein gegangen und ja, vor 25 Jahren war es eben noch Usus, man geht in den Hundeverein und dann geht man, damals hieß das Augsburger Modell.
Oh ja, ja, vom Schäferhundeclub war das doch, oder?
Ja, ja, genau. Man geht also da bei Fuß und rechts und links und Sitz und Platz und das war's. Das hat mir natürlich überhaupt nichts geholfen, weil der innerartlich echt kritisch war, dieser Hund. Und so hat das Ganze angefangen, dass ich mich so quasi Lunte gerochen habe und mich mehr mit der Materie zu beschäftigen, Hund. Im Speziellen dann auch mit der Aggression, innerartlichen Sozialaggression. Und ja. Wurde dann schnell Ausbilder in dem Verein, habe mich mit Schutzhundesport beschäftigt, lange Jahre, habe da bis auf Weltmeisterschaftsniveau geführt. Aber musste dann auch in dem Verein sehr früh erkennen, dass eben Dressur nichts mit Erziehung zu tun hat. Und so kamen schon die ersten Leute im Verein auf mich zu, ob ich denen helfen kann. Und so bin ich dann mit denen schon schnell außerhalb des Trainingsplatzes denn unterwegs gewesen, habe den Rückruf trainiert, habe die Leinenführigkeit trainiert und so weiter. Alles noch damals unentgeltlich. Und wie bin ich zum Tierheim gekommen? Damals in dem Hundeverein waren zwei Hundepflegerinnen aus dem Tierheim München und der Verein war ungefähr Luftlinie 200 Meter entfernt, die gibt es übrigens heute noch. Und die eine davon, die sagte, kannst du nicht mal vorbeikommen bei uns im Tierheim. Wir haben da den einen oder anderen schwierigen Hund und das waren wirklich bissige Hunde, wurde ich ins kalte Wasser geschmissen. Zu wirklich echt schweren Jungs. Und naja, so ist das Ganze gewachsen. Also ich bin da wirklich von der Pike auf mit echt schwierigen Hunden groß geworden. Und ja, habe mich dann sehr schnell und muss ich sehr schönen Gruß an der Stelle an Thomas Baumann, der war damals mein Mentor, habe mich sehr, sehr oft zwei, dreimal im Jahr dort weitergebildet bei Seminaren zu sämtlichen Themen und ja, so ist das Ganze gewachsen.
Wahnsinn, ja, es ist ein anspruchsvoller Job, also ich durfte dich ja schon live in Aktion miterleben bei der Social Time, da ging es quasi so ein bisschen um die Einschätzung neuer Hunde, wie sind die so drauf, sind die verträglich mit Artgenossen, was haben die so für Strategien entwickelt. Und natürlich auch darum, die so ein bisschen aus dem Zwinger rauszuholen, zu beschäftigen und auch zu resozialisieren. Also das ist ja so ein großes Wort. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen was erzählen.
Ja, also Stichwort Verhaltensanalyse oder Analytik ist jetzt der erste Schritt wenn man jetzt die Tierheimhunde mal nimmt, aber auch bei mir in der Hundeschule geht es erstmal damit los, wenn Hunde auffällig waren, in Form von Bissigkeit, Aggressionsverhalten etc., dann geht man erstmal analytisch vor. Und kommt ein Hund ins Tierheim und er war vorher auffällig, bissig im häuslichen Umfeld oder seiner Umwelt allgemein gegenüber, dann soll man erstmal ergründen, was ist die Ursache des Ganzen. Und so die Verhaltensanalyse habe ich mir eine Vorgehensweise selber zurechtgelegt. Das ist quasi eine Summe aus Stressoren, stressigen Situationen für den Hund, die aber anschließend nicht einfach abgebrochen, sondern aufgelöst werden. Die werden dann kompensiert mit Futter durch mich. Aber sie sind im ersten Momentum sind sie stressig für den Hund. Jetzt will man sehen, wie geht der Hund mit dem Stress um, der Vierbeiner. Ja? Also welches Stresskostüm hat er? Zeigt er sich aggressiv? Zeigt er sich hektisch? Im gesamten Stimmungsbild? Also welches Form von Aggression? Ja? Also defensiv, offensiv? Wenn er sich bissig zeigt, wohin beißt er, mit welcher Intensität, mit welchem Beißgrad und so weiter. Also es ist wirklich ein großes Thema, da könnten wir eigentlich zig Videos alleine darüber drehen. Dann geht es weiter, die Hunde werden dann einem Trainer zugewiesen und der kriegt dann einen entsprechenden Trainingsplan von mir erstellt, beziehungsweise wir sprechen ganz locker drüber, was macht jetzt Sinn, ne? Wie sieht die Rehabilitierung, der Trainingsplan zu dem entsprechenden Hund aus. Und dann gibt es ein Trainingskontingent von 10 bis 15 Stunden erstmal und danach wird eine Lernstandskontrolle gemacht, wir sprechen wieder drüber, wie hat der Hund sich verbessert und so weiter. Es ist hochinteressant für die Interessenten, die dann möglicherweise kommen für den Hund. Was war die Ausgangssituation? Hat sich der Hund verbessert? Und was sind jetzt noch die Trigger von dem Hund? Und welche Managementmaßnahmen sollte der mögliche Interessent denn sofort einleiten, damit die alten Konfliktlösungsmodelle gar nicht mehr aufkommen? Sondern dass man gleich den neuen Start auch trainerisch begleitet und so dann auch dieser optimal verläuft. Ja, also das ist jetzt so ein kleiner Bruchteil. Ja.
Das ist ja ganz häufig so, dass Hunde vor allem ins Tierheim kommen, weil sie halt irgendwie mal gebissen haben und dann seid ihr ja oft in der Situation, dass ihr gar nicht so viel wisst. Wie hat der gebissen? Was war das für eine Situation? Was ist das für ein Mensch gewesen, der den Hund gehalten hat? Was war das für ein Umfeld? Also das stelle ich mir total kompliziert vor.
Total. Also entweder obliegt dem Ganzen eine Fehleinschätzung, ja, seitens der Vorbesitzer, oder sie verheimlichen sogar was, oder es wird bewusst Fehlinformationen weitergegeben, oder wir wissen wirklich gar nichts, weil es ein Fundhund ist. Also der Hund wurde gefunden und da machen wir auch eine Verhaltensanalyse und gucken, wie der im Umgang ist mit seiner Umwelt, Menschen, Tieren gegenüber und so weiter. Und somit macht eine Verhaltensanalyse oder erstmal analytisches Vorgehen, um so ein Persönlichkeitsprofil von dem Hund erstmal zu entwickeln, absolut Sinn, ja.
Vielleicht kannst du uns durch so ein Beispiel durchführen. Also fällt dir irgendein Hund ein, wo man irgendwie so einen schönen Verlauf hatte? Also der kam mit der und der Problematik und wie habt ihr das in den Griff bekommen? Wie habt ihr das trainiert? Gibt es da irgendeine Story?
Eine Million Storys. Ja, also ich habe da jetzt sofort ad hoc, fällt mir eigentlich ein Hund ein. Der Don ist auch noch aktuell im Tierheim. Der wurde von einem Menschen abgegeben, der ihn, diesen Hund dann auch übernommen hat. Erstmal aufgenommen hat, weil der Vorbesitzer oder der Vorvorbesitzer den Hund nicht mehr haben wollte, weil er sich aggressiv gezeigt hat, Menschen gegenüber.
Du musst dazu sagen, Don ist riesengroß und schwarz.
Riesengroß und schwarz und sieht unheimlich gefährlich aus, ja, für den Laien. Und in der Tat, er wurde dann eben von dem Vorbesitzer abgegeben, weil er ihn nicht mehr halten konnte. Ja? Vom Vorbesitzer gerettet und dann auch nicht mehr, wurde im Tierheim abgegeben. Der war erstmal sehr, sehr, sehr verunsichert und hat sich seiner Umwelt gegenüber, außer zu dem Pfleger, zu einem männlichen Pfleger, wo er sich sofort angeschlossen hat, sehr, sehr reaktiv, defensiv, aggressiv, aber mit Weißabsicht gezeigt. Also ich habe dem in den ersten Test, in den ersten Konfrontationen, habe ich mich ihm angenähert und der hat sofort attackiert. Ja. Und das wurde auch die ersten 2-3 Wochen wirklich tendenziell nicht besser. Und somit habe ich erstmal von der belastenden Verhaltensanalyse abgesehen, sondern ich habe mich mit einem Trainer kurz geschlossen. Wir müssen erstmal gucken, wo die Reise hingeht. Er soll erstmal eine Beziehung aufbauen und erstmal so Alltagssituationen erstmal handeln und erstmal so eine Voreinschätzung, Ersteinschätzung abgeben. Und die Beziehung verlief, oder der Einstieg verlief total gut. Der Tobias Dietz, hat auch sofort eine schöne Beziehung zu ihm aufgebaut und so konnten wir an die Verhaltensanalyse gehen. Mit dem Menschen im Hintergrund und als Referenzpunkt, als positiven sozialen Referenzpunkt, war der Hund sofort viel, viel belastbarer. Er löste nicht mehr so schnell Aggressionsverhalten aus in der Verhaltensanalyse. Ich konnte ihn sogar sehr schnell anfassen, schieben, ein bisschen bedrängen und alles dosiert natürlich. Und sofort haben wir entschieden, also wir machen sofort ein Training. Wir machen erstmal basisorientierte Maßnahmen wie Leinenführigkeit, Rückruf, Beziehungsarbeit sowieso. Und was wir gerne machen, ist da Gerätearbeit. Das heißt, Bewältigen von Umweltreizen, umweltbelastenden Situationen. Dafür ist das Gerätetraining super toll, habe ich ganz tolle Erfahrungen mit. Ja, und zusätzlich haben wir noch Talente von den Hunden dann entdeckt. Vom Don eben, dass er gerne apportiert und so weiter. Und dass er gerne was erschnüffelt. Und in Summe hat das Ganze zu einer so positiven Art geführt. Du hast ihn gesehen bei Social Time, er lässt sich heute anfassen, er ist absolut verträglich mit Artgenossen, tendenziell sogar kompetent Artgenossen gegenüber, den Pflege gegenüber, absolut kooperativ und so weiter. Also das ist eine Karriere, die absolut schön und positiv verlaufen ist.
Man denkt im ersten Moment so, okay, ich halte mal Abstand, aber dann merkt man, der ist ja total... total ruhig und hat auch eigentlich einen sehr souveränen Eindruck auch gemacht. Auf
mich. Genau, die Größe und die, also fast eine Doggengröße, ja. Und das schwarze Fell ist dann ja auch, ja, nicht für den Laien nicht so schnell, sehr schnell vertrauenserweckend, ja.
2 Fragen dazu. Wie sieht bei euch so Beziehungs-Bindungsarbeit aus? Also wie schafft es wirklich der Pfleger oder der Trainer dann in dem Fall dann einen Draht zu finden zu dem Hund, der ja vielleicht auch irgendwie blöde Sachen mitgemacht hat erstmal? Und das Gerätetraining finde ich auch total spannend. Was genau macht ihr da?
Also erste Frage, erstmal nichts von Verlangen. Erstmal gar nichts Großes verlangen, sondern erstmal Erleben von Alltagssituationen, in einem Auslauf laufen lassen, erstmal Berührung akzeptieren, streicheln, Kontaktaufnahme, taktil, mal einen Sitz, mal einen Platz, alles noch über positive Belohnung, über Futter. So fängt das Ganze an, wird dann langsam gesteigert, wo man dann auch mal Konflikte löst, das heißt, es wird ein Leckerli runtergefallen, der Hund darf es nicht nehmen. Also wirklich ganz, ganz auf einem ganz minderwertigen, niedrigen Niveau fängt das Ganze an und dann geht es in die Gerätearbeit, dann wird das Ganze gesteigert, aber auch die Gerätearbeit, da wird dann erstmal ein Steg bewältigt, ja. Und wenn das nicht geht an dem ersten Training, man schafft nur den ersten halben Meter, dann ist das halt so. Aber in Summe, zum Schluss, in den ganzen Trainingseinheiten, bewältigt man dann zum Schluss einen anderthalb, einen Meter hohen Steg. Man kommt am Ende an und dann ist Freude angesagt. Und das spüren Hunde, das merken Hunde. Und das ist Beziehung, bindungsfördernd. Und also quasi das Erlebte.
Ja. Also tatsächlich so ein Finden einer gemeinsamen Basis, einer Kommunikation, versuchen so gegenseitig Vertrauen zu schaffen, sich auf den anderen einzulassen.
Ja, ja, sich aufeinander einzulassen, Konflikt miteinander zu bewältigen, das ist beziehungsfördernd.
Ja, das ist so wichtig. Es ist halt viel mehr als nur Sitz, Platz, Fuß, sondern das sind eigentlich die Dinge, die zählen, oder?
Ja, genau. Genau. Und alles auf sozialer Ebene, also gerade die Gerätearbeit basiert auf sozialer Nähe. Und wir wissen heute, dass das Oxytocin ausschüttet, also die Oxytocin-Ausschüttung fördert. Und das ist ja sozialer Kleber, ein gängiger Begriff. Und wir verzichten da bewusst drauf, auf Futter oder irgendwelche materialistischen Sachen, wie Spielzeug oder so. Ja.
Würdest du sagen, Futter im Training ist grundsätzlich nicht so cool?
Nee, überhaupt nicht. Die Dosis macht das Gift. Ne? Und es gibt ja Hunde, die fressen einfach nicht im Training. Oder es gibt einfach die Hunde, für die es Futter purer Stress, ja, Labrador und Co., also im positiven Sinne. Mhm. Aber die überdrehen voll. Und das ist immer eine Fallentscheidung. Und so legen wir auch bei uns im Training, in der Hundeschule oder mit Tierheimhunden, denn immer Wert darauf, jeden einzelnen Hund für sich individuell zu trainieren, zu arbeiten. Ohne irgendwelche Konzepte zu haben, die auf den Hund übergestülpt werden. Ja, ja, aber das ist normal. Ne? Also,
für dich ist es normal.
ja, also Hundetrainer, die Hundeschulen, die was auf sich halten, die haben nicht das eine Konzept, sondern die können sich wirklich auf jeden Hund einzeln einstellen. Und ich habe jetzt 30 Jahre Erfahrung in dem Metier. Das gelingt mir schon ganz gut, ja.
Du meintest auch, als wir gedreht haben zu mir, dass viele der Hunde ein Ressourcenthema haben. Dann ist vielleicht halt auch die Arbeit mit Futter, wenn da viele andere Hunde sind, auch nicht so praktisch.
Ja, ja. Ressourcen materieller, sozialer oder räumlicher Art gilt es wirklich auch abzuklopfen. Entweder in Arbeit mit Tierheimhunden in der Analyse schon sehr früh oder, weil es auch natürlich gefährlich sein kann für Pfleger, wenn ein Hund sein Futter verteidigt, für sich beansprucht. Und in der Hundeschule machen wir also sogar sehr früh mit Welpen, Junghunden schon Ressourcentests und ja, um da auch beratend einzuwirken. Ja. Genau, das ist ja ein wichtiges Thema. Und wenn man dann mit Leckerli arbeitet und der Hund permanent im Stresszustand ist, dann arbeiten wir sehr gerne oder verstärkt auf sozialer Ebene.
Vielleicht magst du uns noch von Max erzählen. Das ist ja auch ein sehr spannender Fall, den durfte ich auch kennenlernen.
Ah ja, der Maxi. Ja, der Maxi. Ja, der Maxi ist ja echt ein toller Hund geworden. Auch den habe ich selber im Training, ein Hund mittleren Alters und wurde abgegeben, war unkastriert.
Relativ kleiner Hund, so.
Ja, unter 50 Zentimeter. Promenadenmischung.
Ja,
aber. Ja. Aber total kooperativer Hund, wenn er jetzt, heute, bis, also dato, wie er ins Tierheim kam, wurde abgegeben wegen Überforderung, war kaum ansprechbar, war wirklich nur Testosteron gesteuert. Wir haben ihn dann erstmal probeweise chemisch kastriert, um zu sehen, ob er sich verbessert in seiner Kooperativität mir gegenüber und dann Trainierbarkeit. Und wir haben ihn schlussendlich dann auch kastriert. Und es war schon mal das bahnbrechend auch. Im Laufe des Trainings stellte sich voraus, auch in der Analyse schon, dass er sich nicht gerne anfassen lässt, bedrängen lässt. Also er hat da schlechte Erfahrungen gemacht bei den Vorbesitzern, höchstwahrscheinlich. Und zeigte sich dann auch bissig mit, würde ich sagen, Beißkart 2 bis 3. Das heißt also, der hat richtig Löcher gemacht. Und so gestaltete sich erst einmal auf das Maulkorbtraining als sehr schwierig. Man musste da ein bisschen tricksen. Und ja, das habe ich dann sachte angehen lassen. Das hat viel Zeit gebraucht. Und heute ist es natürlich nicht gänzlich wegtrainiert, sondern er kommuniziert klar jetzt. Er kippt nicht von neutral ins Bissige, sondern er droht jetzt klar. Und somit kann man auch besser damit umgehen als Trainer, als möglicher Interessent. Genau, und ja. Und wird auf jeden Fall von mir begleitet und wenn es da Interessenten gibt, dann auch später die Vermittlung von mir begleitet. Ja.
Das ist ja das Schöne, also ihr gebt dann nicht einfach den Hund ab und sagt so, da und da musst du aufpassen, viel Glück, sondern das geht ja wirklich ganz sachte, dieser Adoptionsprozess und wird von euch Trainern auch begleitet.
Genau, und Maulkorb ist das eigentlich das Tool dann auch, um im Konflikt zu arbeiten zu können und nicht irgendwie um Konflikte rum und irgendwas hinzumauscheln, den Hund dann auf gut Glück zu vermitteln, sondern mit Maulkorb dann auch und die Interessenten werden auch aufgeklärt, was es bedeutet im Maulkorb, dass es viel Sicherheit gibt und dass Hunde dann auch besser handelbar sind.
Denn dieser soziale Aspekt, wo ihr ja auch viel dafür tut, dass die Hunde einfach untereinander verträglich sind, das finde ich so wichtig, weil ich meine, ihr seid Tierheim in der Großstadt, da werden die Leute, die dann Hund adoptieren, in anderen Artgenossen Kontakt treten müssen. Und das stelle ich mir schwer zu trainieren vor. Also ich war ja dabei bei der Social Time. Vielleicht kannst du mir nochmal zusammenfassen, worauf du da achtest, wann du einschreitest. Du sagst ja wirklich, so Konflikte sind ja auch durchaus gewünscht. Die dürfen sich auch mal miteinander auseinandersetzen.
Ja, also das ist das große Thema und das ist gar nicht so easy. Erstmal ist Aggression, innerartliche Sozialaggression immer noch stigmatisiert. Es ist immer noch böse, Aggression per se ist noch stigmatisiert. Jedoch ist es ja eigentlich, das wissen wir Hundetrainer und Leute, die sich damit befassen, dass es ein Allzweckwerkzeug ist, um sich Stressoren, Bedrohungen auf Abstand zu halten, im schlimmsten Fall zu eliminieren, Distanz aufrechtzuerhalten und so weiter. Und so ist es auch im innerartlichen Bereich. Es ist ein Tool und ein wichtiges Tool, um Kernkompetenzen in der sozialen Verträglichkeit und zum Erlangen von sozialen Kompetenzen wirklich auch ausleben zu können. Das heißt, wie wirke ich, bin ich aggressiv, mich gegenüber eines Artgenossen verhalte, wie wirke ich dann und wie verhält sich der gegenüber, wie reagiert der? Und wie kann ich wiederum auf dessen Reaktion reagieren? Wie gehe ich damit wiederum? Wann schreite ich ein? Erstmal lasse ich viel ablaufen. Denn Hunde untereinander regeln sehr viel. Und jedoch ist es genau der Ritt auf Messerschneide. Wann schreite ich ein? Wie schreite ich ein? Also ich kann ja abbrechen oder ich kann unterbrechen. Ein Abbruch wäre jetzt ein Rückruf oder ein gänzlicher Abbruch der Aggression. Aber ein Unterbrechen wäre jetzt nur einfach ein Blockieren des Hundes, ein Halten des Hundes. Und die beiden Hunde, die sich jetzt gegenüber stehen, diese bleiben doch in der Kommunikation. Und das ist wirklich das Thema. Da sind viele Hundehalter überfordert. greifen viel zu früh ein oder gar nicht ein, ängstlich getrieben, aus Angst getrieben oder eben stigmatisiert, Aggression, das will ich hier gar nicht und mein Hund, der soll sich gefälligst benehmen und so weiter. Und da haben wir dieses Social Time jetzt wieder seit 2-3 Jahren intensiv aufs Programm geholt, sowohl ins Tierheim auch, und auch bei mir in der Hundeschule. Und das gibt es regen Andrang, ja.
Ja, es ist wichtig, dass man halt einfach mal in einem sicheren Rahmen sich den Hund ausprobieren lassen kann und einfach jemand da ist, der sich auskennt. Und wenn man dann selber halt irgendwie ein bisschen ängstlich ist, unsicher ist, dann...
Das ist das Stichwort, ja. Also die Hunde sind dann so fein in ihrer Mimik und Gestik und sie werden permanent abgebrochen, wenn sie mal irgendwie drohen, knurren, ja, aber das ist doch gerade das Do-Verhalten, ist Kommunikation auf Distanz und die Hunde, ja, die reagieren und wir sind, du hast es ja gesehen, im Tierheim mit den Pflegern, jeder Hund hat seinen Pfleger mit und dann sind auch teilweise bis zu 10 Hunde am Platz und du hast es gesehen, also da passiert eigentlich gar nicht so viel an Aggression. Ich wundere mich immer, wir haben viele verschiedene Hunde, immer wieder neue Hunde, die ins Tierheim kommen, in dieses Modul integriert. Wie viel verträgliche, sozial kompetente Hunde ins Tierheim kommen, das ist schon Wahnsinn. Und ja, und in der Hundeschule stelle ich immer wieder fest, dass die Hunde unterschätzt werden. Eigentlich viele Konflikte selbstständig, eigenständig lösen können, die Werkzeuge, körpersprachliche Werkzeuge dafür haben, adäquate Konfliktlösungsmodelle haben und da die Menschen viel zu früh, die Halter viel zu früh sich einmischen und präventiv auch zu grob sind, vielleicht zu grob einmischen, zu grob motorisch, ja, und das sorgt dann eher zum Anstacheln in Konflikten als zur Konfliktbewältigung.
Das ist mir auch in Erinnerung geblieben. Du bist ja während der ganzen Zeit total ruhig geblieben und warst so irgendwie der Fels in der Brandung. Das ja alles, hast natürlich überall deine Augen gehabt, hast da auch auf alles achten müssen, aber warst da immer total easy going. So, jetzt hältst du den mal fest, jetzt machst du mal das, jetzt machst du mal hier. Also du bist da nie irgendwie panisch dazwischen oder hast irgendeinen Hund angeschrien oder so.
Ja, um Gottes Willen, ja. Naja, ja, und diese Ruhe fehlt natürlich dem einen oder anderen Pfleger oder Besitzer des Hundes. Ist aber auch die allgemeine Hektik, ne? In unserer Zeit. Hunde müssen sehr viel leisten heutzutage, werden zum Teil überfordert. Also sozusagen Beispiel 2-mal die Woche am Hundeplatz, dann noch ins Büro, am Wochenberg steigen und so weiter. So, von solchen Sachen rede ich. Und die haben auch kaum noch Ruhephasen. Oder das andere sehr extrem, sie sind unterfordert. Das bringt dann sehr viel Konfliktpotenzial auch unter Hundebegegnungen mit sich, denn wenn ich jetzt sage, ich gehe in den englischen Garten bei uns hier in München, mach die Leine ab und Heidewitzka, du machst das eh schon. Das, so geht es auch nicht, ja.
Da machen wir dann, glaube ich, nochmal eine Podcast-Folge. Also es ist super, super spannend. Vielen, vielen Dank für die ganzen Infos. Die Zeit rennt. Du darfst gerne noch Werbung machen für deine Schätzelchens, die jetzt im Tierheim sind, wo du sagst, Mensch, die haben jetzt endlich einen guten Platz verdient. Was für Menschen wünschst du dir für den einen oder anderen Hund oder wer wäre da verfügbar?
Puh, also grundsätzlich sind natürlich die Hunde, die etwas anspruchsvoller sind, temperamentvoller, auch von ihren Potenzialen her etwas herausfordernder, etwas für Menschen, die mit Hundeerfahrung. Damit meinen wir aber nicht, dass die vielleicht mal mit Hunden aufgewachsen sind oder so, sondern wirklich schon 2-3 eigene Hunde hatten und jetzt auf der Suche sind nach einer neuen Herausforderung. Die können sich gerne bewerben, auch für die herausfordernden, verhaltensauffälligen Hunde. Und die sind wirklich zu 60% im Tierheim, 40% sind wirklich easy vermittelbar, aber 60% bei uns im Tierheim sind wirklich schwieriger vermittelbare Hunde. Das heißt, wir appellieren jetzt hier wirklich an die Hundehalter mit Erfahrung. Vielleicht will der ein oder andere auch eine Zweithund, auch das gerne. Und vielleicht auch einen etwas anspruchsvolleren Hund. Nehmt euch gerne einen Hund aus dem Tierheim, denn mit dem könnt ihr erstmal Gassi gehen, den Hund kennenlernen. Das ist ein Riesenvorteil. Hier im Münchner Tierheim, wir haben 8 Trainer am Start. Ihr könnt euch beraten lassen, ihr die Vermittlung wird begleitet. Und ja, also es ist ein Vorteil.
Absolut. Und ihr macht wirklich wahnsinnig viel, damit das dann auch nachhaltig klappt. Mehr Infos kriegt ihr unter tierschutzverein-münchen.de. Verlinke ich euch auch nochmal drunter. Und wenn ihr mehr zu Hans Brings, unserem Training und der Social Time erfahren wollt, dann findet ihr 2 Videos dazu sogar im Der Hund Club bei uns auf www.club.derhund.de. Vielen herzlichen Dank.
Ich sag danke.
Echt tolle Infos dabei. Danke
dir. Danke auch. Ciao.
Hör mal wieder rein. Das war Baufgeschnappt, der Podcast von Der Hund.